Mein Name ist Jean-Pierre, aber die meisten nennen mich JP. Ich bin Brasilianer ursprünglich, bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen, bin jetzt 28, werde nächsten Monat 29. Also falls ihr Geschenke sucht, nächsten Monat am 25. habe ich Geburtstag. Amen. Genau, ich bin christlich, beziehungsweise mit 6 habe ich Jesus angenommen. Genau, dann kam ich mit 9 nach Deutschland. Die Zeit ist ein bisschen vergangen. Und ja, ich will euch eher ein wenig über mein Zeugnis berichten heute. Deswegen werde ich das jetzt für gleich lassen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ich bin sehr dankbar für die Verantwortung, die mir gegeben worden ist, dieses Vertrauen. Und ich bin jetzt seit ungefähr 2 Monaten ungefähr bei Agape, Teil von dieser Gemeinde, und ich bin sehr glücklich, hier zu sein, auch mich weiterzuentwickeln und zu verstehen, wie der Heilige Geist ist und wie eine Beziehung zu ihm funktioniert. Ich glaube, es ist für mich sehr, sehr wichtig, wie man eine Beziehung mit dem Heiligen Geist führen kann. Denn ich werde euch ein bisschen darüber berichten, wie es so in meinem Leben zugegangen ist in diesen ganzen Jahren, aber natürlich verkürzt. Da ich Brasilianer bin, tendiere ich dazu, viel zu reden. Aber ich habe schon ein paar Gebetsleute, die da mich da unterstützen werden. Halleluja. Ganz kurz, ich werde nur ein kurzes Text lesen dazu. In Römerbrief, Kapitel 12, ab den Vers 2. Da steht es: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen. Als ich hier angekommen bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich voll beladen mit Sorgen. Und ich kam ungefähr um 6.15 Uhr und da hatte das Lobpreisteam hier schon geübt. Und dann kam das erste Lied, was ihr gesungen habt, und kommt zurück und ich kann alles machen und gib alles ab, komm. Und ich konnte nicht anders, ich musste so heulen. Übrigens, ich bin eine Heulsuse. Also bei jeder Kleinigkeit, wenn es um Gott geht, dann fange ich an, Jesus. Also bitte nicht erschrecken, okay? Und ich habe es wirklich gespürt, wie der Heilige Geist mir einfach die ganze Last weggenommen hat. Und ich war wirklich, ich dachte, wow, was für eine Leichtigkeit. Plötzlich jetzt hier im Lobpreis, ich dachte, was für eine Leichtigkeit. Jesus, du bist wirklich wahrhaftig. Gott ist wirklich da, ne? Also ich glaube, also manchmal sagen wir es so leicht, hey, Gott ist hier, aber er ist wirklich hier. Also er kann Menschen verändern. Er kann Menschen in ein paar Sekunden all das wegnehmen, was du schon seit Wochen trägst. Das war bei mir. Seit Wochen habe ich ein paar Lasten mit mir getragen und Gott hat einfach in diesen paar Sekunden da, wo ich da lag und sagte, okay Gott, ja, ich gebe alles ab, hat er alles genommen. Und ja, Gottes Realität ist über das, was ich gerne sprechen will, über deine Identität in ihm und wie ich zu der Identität gekommen bin. Ich glaube, dass wie soll ich es am besten formulieren? Wenn der Heilige Geist in meinem Leben und in deinem Leben Platz nimmt, glaube ich, dass da etwas sich verändert. Und das ist ein Muss sein. Es muss sich was verändern. Nicht, weil ich es kann, nicht, weil du es kannst, sondern weil er Gott ist. Und wenn Gott als sein Wesen in uns Menschen was bewirkt, dann muss es was Geniales sein. Ich bin aufgewachsen in Brasilien. Jetzt kommt es ein bisschen die Geschichte. Mein Vater, Brasilianer, meine Mutter auch Brasilianerin, beide in Maceió. Das ist Nordosten Brasiliens, ziemlich nah an der Küste, und ich empfehle es jedem mal dahin zu fliegen. Wundervolle Strände, wirklich, man kann das Leben wirklich genießen dort. Bis auf natürlich die Kriminalität, da muss man schon aufpassen, die Uhrzeiten und so, aber sonst ist es wirklich genial. Und meine Mutter und mein Vater sind in so ein Candomblé. Das bedeutet, es ist eine Sekte gewesen, wo die Leute Geister beschworen haben und angebetet haben. Und dort haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Wie es auch kommen musste, hatte meine Familie nicht wirklich Glück und Frieden im Haushalt, sondern eher viel, viel Spaltung, viel Intrigen und Gewalt. Und also, damit ihr eine Ahnung habt, mein Opa war Kopfgeldjäger in Brasilien, und mein Vater, meine ganzen Onkels und meine Cousins zweiten Grades sind alle in diese Schiene gewesen. Und das war alles von der Seite von meinem Vater. Und die Seite von meiner Mutter war das so, dass meine Oma 23 Jahre lang in diese Sekte als Hohepriesterin gedient hat. Sie war eine Hohepriesterin dort. Man nennt es in Brasilien Mãe de Santos. Übersetzt heißt es Mutter der Heiligen. Und es sind sehr, sehr, sehr viele krumme Dinge dort passiert. Wieso berichte ich davon? Ich dachte mir so, Gott, ich habe wirklich gebetet, ich so, Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe so viele Predigten und irgendwie passt nichts. Und ich war wirklich ein bisschen so, soll ich das jetzt sagen, soll ich es nicht sagen? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig für uns zu verstehen, dass es eine geistliche Welt gibt, die existiert, die ist real. Und in dieser geistlichen Welt sind nicht nur gute Mächte da, oder da ist nicht nur Gott und die Engel und der Heilige Geist. Es gibt Menschen, die wirklich geplagt werden von anderen Dingen. Und das war meine Familie. Ich kann euch sagen, dass viele Sachen in meinem Haushalt von meiner Oma passiert sind, die ich persönlich nicht erklären kann, wie das alles passiert ist. Fast jeden Abend, okay, Heiliger Geist, komm mal, fast jeden Abend mussten wir weglaufen vor meiner Oma, weil sie besessen versucht hat, viele von uns zu ermorden und zu töten. Wir hatten bei uns im Haushalt immer so eine Pfanne auf der Türklinke gelegt von dem Korridor, dass wenn meine Oma aufsteht und die Tür da aufmacht, jeder sofort hört und wegläuft nach außen. Die Tür war ja offen geblieben und wegläuft. Also wir haben in ein Leben gelebt, das man das sich gar nicht denken kann, vielleicht hier in Deutschland. Wir waren nicht arm. Meine Oma hatte nur die schönsten Autos vor der Tür, die reingefahren sind, von Leuten, die gerne ihre Arbeiten machen wollten, also dass sie irgendwelche Arbeiten für sie macht. Und eines Tages wurde meine Oma krank und ihr ging es nicht besser. Und mit diesem, wie kann man das übersetzen? Es ist wie so ein Chef, Geist sozusagen, mit dem sie Kontakt hatte, der sozusagen ihr Kräfte verliehen hatte, wo sie ihre Arbeiten gemacht hat. Und es war Sachen wie, ich will in der Politik aufsteigen, ich will, keine Ahnung, ich will die große Liebe, ich will das und jenes. Und damit hatte sie ihr Geld verdient. Sie hat dann zu diesem Geist gesagt, wenn du mich nicht heilst, weil ich habe so viele Arbeiten gemacht, wo viele Menschen geheilt worden sind, aber wenn du mich nicht heilst, dann gehe ich zu diesem Jesus, dieser Christen, weil ich gehört habe, dass er auch heilt. Und da zum ersten Mal wurde meine Oma bewusst, dieser Geist ist nicht toll und nett, sondern er hat sich auf jeden Fall auf eine andere Weise gezeigt, die sie nicht kannte. Und da hat sie gecheckt, okay, irgendwas läuft hier falsch. Sie ist dann in den nächsten Tagen in die Kirche und hat gesagt, ich will Jesus annehmen. Und sie ist vor. Und kurz bevor sie reinging, sagt sie so, beziehungsweise mein Onkel hat es mir auch gesagt, dass dieser Geist zu ihr erschienen ist und gesagt hat, wenn du reingehst, werde ich einen von deinen Familienmitgliedern mitnehmen. Und sie ist trotzdem rein. Das Schönste ist, die ganzen Nachbarschaften wussten von meiner Oma und hatten ein bisschen Angst. In Brasilien, die Leute sind sehr abergläubisch und sie glauben sehr schnell. Was auch gut ist, positiv, wenn sie in Christus glauben. Negativ, wenn es all dieses ganze andere Kram ist. Und sie hatten sehr, sehr viel Ehrfurcht vor meiner Oma, beziehungsweise Angst. Als sie erfuhren, dass sie runtergegangen ist, um in die Gemeinde zu gehen, sind sie alle runter in die Church, in die Gemeinde, um zu sehen, ob es wirklich stimmt, dass die Donna Mahli dort war. Und zu Gottes Ehre hat sie an dem Tag Jesus angenommen. Sie kam nach vorne, der Pastor hatte angefangen, für sie zu beten. Viele, viele, viele Dämonen fuhren aus sie heraus. Und sie ging dann nach Hause, hat diese ganzen diese ganzen Heiligen, die sie da angebetet hatte, zerstört. Und während sie die zerstört hat, wurde sie im Heiligen Geist getauft und sie fing an, in Sprachen zu beten. Und sie wusste nicht mal, was es bedeutet. Sie fing an, das zu beten. Und Gott hat sie auf jeden Fall verändert. Und es fängt dann ein bisschen danach später an mit meinen ganzen anderen Familienmitgliedern. Also wenn Jesus in dein Leben kommt, in deine Familie kommt, dann fängt's one by one. Einer nach dem anderen erwischt er. Und das war seine Gnade, hat jeden Einzelnen erwischt. Klar, es gibt noch einige bei mir in der Familie, die haben sich noch nicht entschieden. Ich sag bewusst noch nicht, weil ich weiß, dass Jesus da auch wirken wird. Die Geschichte ein bisschen vorspülen. Mein Vater und meine Mutter, die waren ja nicht wirklich in der Ehe so wirklich eine gesegnete Ehe, würde ich sagen. Häusliche Gewalt und Drogen und Pistolen und das ganze Zeug war Alltag. Und meine Mutter wollte das nicht mehr haben. Sie hat gesagt, ich will das nicht mehr. Sie war schwanger von meinem kleinen Bruder. Ich war damals 3. Mit dem kleinen Bruder, genau, danke. So wie auf dem Tisch. Das wissen nur ein paar Leute, das ist ein Insider. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wo meine Mutter mit meinem kleinen Bruder schwanger war, hat es Komplikationen gegeben in der Schwangerschaft. Und mein Vater war ein bisschen zerstört, weil er hat mich sehr geliebt und er war sehr froh, noch ein zweites Kind zu bekommen. Und meine Oma kam zu ihm und sagte, wenn du heute dein Leben Jesus anvertraust, dann wird dein Kind nicht sterben. Aber mein Bruder hatte sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, vor der Geburt noch. Und so hat er es auch getan, er kam zu Jesus. Und Jesus hat sein Leben auch angefangen zu verändern. Und irgendwann mit 6 ging es bei mir dann weiter. Ich war in der Gemeinde, genau wie die. Und es gab einen Gastprediger. Und normalerweise ging ich immer zu den Kids und habe dort den Kindergottesdienst gefeiert. Und an dem Tag habe ich gesagt, Papa, ich will hier bleiben. Und er so, ja, okay, mein Sohn, ist gut. Und Lobpreis fing an und ich so, was ist das? Ich habe irgendwas gefühlt, was ich nicht davor gefühlt hatte, in den ganzen Tagen, die mein Vater in den Gottesdienst ging. Und der Prediger ging vor und hat angefangen zu predigen und in Brasilien predigen sie alle so, wow, und in Jesu Namen und so. Und ich höre das nur und irgendwie bin ich voll mit dabei gewesen und ich fange an zu heulen und so, Vater, ich weiß bis heute nicht, was er gepredigt hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, ich habe geheult wie ein Baby und ich wusste nicht wieso. Mein Vater so, was ist los? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und er hat da gefragt, willst du Jesus annehmen? Willst du nach vorne? Bei uns in Brasilien ist es halt so, dass viele nach vorne gehen zum Altar, um diese Entscheidung bekannt zu machen, ich will Jesus. Und ich bin nach vorne und habe Jesus angenommen. Ich wusste nicht, was es bedeutet, weil für mich war Jesus halt schon Gott und ich wusste das alles, was ich mitbekam. Aber ich wusste es nicht, was es bedeutet. Und diese ganzen Errettung und Sünde und das ganze Zeug, das war für mich nicht wirklich klar. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Mit 6 Jesus angenommen und plötzlich bei jedem Gebet habe ich genau dasselbe wieder gespürt. Es war so, als würde dieses Gefühl mich nicht mehr verlassen. Jedes Mal beim Beten, jedes Mal, wenn es irgendwas Christliches passiert ist, mein Vater hat immer zu Hause so gerne die Bibel gelesen, immer vorm Schlafen, Bibel lesen und zusammen beten. Und jedes Mal, wenn er irgendwas gelesen hat und angefangen hat zu beten, und er betete in Zunge und ich fange, und habe angefangen zu heulen und ich wusste halt nicht wirklich. Ich wusste, dass da ist dieses Gefühl, aber ich konnte es nicht wirklich zuordnen als kleines Kind. Dann ungefähr mit 7 kam ein Diakon, das ist ein Mitarbeiter der Gemeinde, von einer anderen Gemeinde und uns bei uns in der Gemeinde und hat mich angeschaut und kam zu mir. Und in Brasilien haben sie immer noch dieses, dieses altmodische Prophetending mit dem Finger drauf zeigen und ich sage dir. Aber ich fand es sehr cool. Er hat meine Hand genommen und hat gesagt, mein Sohn, ich werde dich aus diesem Kontinent mitnehmen zu einem anderen Kontinent und was ich mit dir dort vorhabe, ist was Großes. Du wirst fliegen mit einem Vogel aus Eisen. Ich habe wieder, was habe ich gemacht? Geweint. Ich habe nur geweint, ich habe die Gegenwart Gottes gespürt. Mein Vater war dabei, Gott sei Dank, und hat alles mitgehört. Und hat das sich alles aufbewahrt, was der Diakon gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur geweint, weil ich die Gegenwart Gottes gespürt hatte. Mit 8, ich hatte eine Nanny bei mir zu Hause. Mein Vater ging arbeiten, alleinerziehender Vater, weil da waren sie schon getrennt, meine Mutter und mein Vater. Und sie war Gebetskreis. Sie war Leiterin von einem Gebetskreis. Die Frau konnte beten, das sage ich dir. Die hat Stunden auf ihren Knie gebetet und ich dachte mir, wie schafft sie das? Aber in dem Moment war ich so hungrig nach mehr von dem, was ich erfuhr, dass jedes Mal nachmittags hat sie mich und meinen Bruder zu meinem Onkel geschickt und hat gesagt, ihr wartet dort, ich mach mal ein kurzes Gebet. Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja, und irgendwann nachmittags hatte ich dieses Interesse, ich will mit. Ich will es versuchen. Ich will auch so ein Beter sein. Und ich habe mich hingekniet und fing an, ja, Vater, danke Jesus und dies und das. Und plötzlich habe ich angefangen, etwas zu spüren, was noch stärker war als das, was ich die ganze Zeit schon gespürt hatte. Und ich spürte das und ich versuchte, okay, was ist das? Okay. Und sie betete und betete und hörte nicht auf zu beten und betete für alles und jeden. Und ich weiß nur, dass ich dieses Gefühl nicht mehr es unter Kontrolle hielt. Ich stand auf und irgendwie fingen an, Worte rauszukommen aus meinem Mund, die ich selber nicht irgendwie kontrollieren konnte. Und es ging an, Rabashiki und Terebo. Auf jeden Fall, Gott hat mich an dem Tag so gecrashed, dass gleich danach, überall wo ich war und gebetet habe, irgendwie hatte ich irgendeinen Eindruck. Und ich kam irgendwie, so sagt der Herr, so. Und die Leute, oh, Halleluja, ja, das stimmt, Halleluja und so. Es war eine crazy Zeit. In dem Moment war ich nicht so ein super Kind oder so. Das waren viele, viele Kinder in Brasilien, waren damals sehr, sehr gebraucht von Gott. Da war noch so ein Schwung der Erweckung in Brasilien. Und dann mit 9 entstand das alles, dass meine Mutter nach Deutschland gekommen ist. Sie hat einen Italiener kennengelernt und dieser Italiener wollte sie heiraten. Sie hat gesagt, ich habe aber 2 Kinder und ich heirate nur mit den beiden Kindern. Da hat er gesagt, ja, dann akzeptiere ich es. Das fand ich auch ganz cool. Weil ich wollte unbedingt nach Deutschland und ihr wisst nicht wieso. Vielleicht werden die einen oder anderen vielleicht so schauen. Hier, wenn es kalt ist, dann kommt doch dieses Und schau, als würdest du rauchen, ne? Und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Als ich in Frankfurt angekommen bin, was war das Erste, was ich und mein Bruder gemacht haben? Schau mal. Wir haben so getan, als würden wir rauchen. Wir fanden uns richtig cool. Ich war 9 und er war 6. Ja, auf jeden Fall kamen wir nach Deutschland. Mein Vater hat es nur zugelassen, weil er diese Verheißung, das vor 2 Jahren dieser Diakon gesagt hatte, gehört hat und er war gehorsam. Ich glaube, oft in unserem Leben liegt es nicht daran, dass wir Großes meistern müssen. Es liegt nur daran, dass wir nur einen Schritt der Gehorsam machen und dann entwickelt sich alles. Oft wollen wir so viel machen und tun, und dabei müssen wir nur einen Schritt der Gehorsam machen und es ist wie eine Kettenreaktion. Gott wirkt und Gott tut. Ich kam nach Deutschland, konnte die Sprache nicht, war sehr, sehr schüchtern. Das hier ist Gott und nur ein Miracle, ein wirkliches Wunder, weil ich war sehr, sehr menschenscheu, ich war sehr, sehr schüchtern. Immer wenn Besuch nach Hause kam, habe ich mich gerne in mein Zimmer eingesperrt, war gerne nur da, habe Fernsehen geguckt. Mein Bruder hat gerne eher gespielt, ich habe eher Fernsehen geguckt. Und wenn Besuch kam, ja, hallo, Jean-Pierre. Und dann bin ich wieder gegangen, weil ich wollte bloß nicht Menschen, okay? Aber Gott war auch gnädig darin. Heute liebe ich Menschen. Ne? Ich konnte die Sprache nicht. Ich war sehr schüchtern. Was passiert? Man macht keine Freunde. Wenn du in die Schule gehst und du bist schüchtern, du kannst auch nicht die Sprache. Geht nicht. Ich bin in eine Übergangsklasse gegangen. Das ist eine Klasse für Immigranten, die gekommen sind und nicht die Sprache beherrschen. Bis heute nicht, aber Gott gibt Gnade. Hab dann dort Deutsch gelernt und fing an, ein bisschen mit anderen Leuten unterwegs zu sein, die jetzt mir nicht so wirklich gut getan haben. Ich habe angefangen, die Welt kennenzulernen. Ich konnte nicht lesen und schreiben, als ich nach Deutschland kam, weil in Brasilien haben wir ein sehr armes Verhältnis danach gehabt, nach der Trennung und mein Vater alleine gelebt. Und als ich nach Deutschland kam, kam ich mit einer Bibel von meinem Vater, die ich nicht lesen konnte, aber sie war da. Und ich wusste, wie man betet. Somit habe ich das 1, 2, 3 Mal gemacht. Aber nach einer Zeit, wenn du nicht, deine Mutter ist nicht gläubig, dein Stiefvater ist hat sich bekannt als Katholik, aber war nicht wirklich praktizierend, also er hat nicht wirklich praktiziert. Irgendwann lässt du das zurück. Irgendwann bist du nicht mehr dabei. Und ich hatte kein Pastor, ich hatte keinen niemand, der mir da irgendwie hilft. Und als Kind ist es schwer, dass du verstehst, dass du das brauchst für dein Wachstum und für deine Beziehung zu Gott. Irgendwann habe ich Gott komplett aus meinem Leben rausgehauen. Fing an, richtig krumme Dinge zu machen. Hab die Welt gekostet, sagen wir es so. Ich habe die Welt gekostet in allen Zügen. Und dann kam ungefähr mit 17, 18, ungefähr um den Dreh, kam mein Opa uns besuchen von Brasilien. Und Leute, ich schau mal kurz auf die Uhr. Mein Opa kam zu mir und sagte, ich habe eine DVD mitgenommen aus Brasilien, ich würde sie gerne mit dir anschauen. Das war so eine Predigt und so. Und ich dachte mir, muss das sein? Aber Opa, kannst du nichts abschlagen. Es geht nicht. Wenn ein Opa, ihr wisst Bescheid, wie es geht. Besonders wenn ein Opa kommt, sagt, bitte, dann sagst du, okay. Du musst okay sagen, es geht nicht anders. Dann bist du okay, schauen wir an. Fingen wir an, diese DVD anzuschauen und der Typ fing an zu schreien und ich dachte mir, warum schreit der rum? Ja, um Gott! Und so, das war in so einem Kongress und voll viele Menschen, die schrien auch. Und ja, wir Brasilianer schreien sehr gerne. Und ich habe es nicht verstanden, ich so, wieso? Und dann, ich habe hinter das Schreien gehört. Ich habe gehört, wie er Sachen gesagt hat, die voll in mein Leben gepresst waren. Es war wie, als würde er nur für mich predigen. Weil in dem Moment, in dieser Zeit, hatte ich alles, was ich wollte. So, ich habe getanzt früher, Hip-Hop unterrichtet und da hast du die, also Aufmerksamkeit von allem und jedem. Die Leute wollen wissen, wie es geht, und wenn du es unterrichtest und du bist der Coole und so. Das kennen die Jugendlichen immer. Du willst ja der Coole sein, du willst Fame sein und so. Und das habe ich auch voll genossen, wenn die Leute geschrien haben, wow, du bist krass und so. Ich so, ja, ich weiß. Aber Gott war so gnädig, dass immer wenn ich zu Hause war, ich irgendwie immer noch gemerkt habe, da ist eine fette Leere und ich kann sie nicht füllen. Ich kann diese Leere nicht füllen. Ich wusste nicht, wieso. Ich wusste nicht, was ich noch machen sollte, um irgendwie glücklich zu sein. Weil mir schienen alle anderen glücklicher als ich. Aber ich habe natürlich einen fetten, gefakten Smile aufgesetzt und sagte, yeah, alles läuft gut und mein Leben ist toll. Und alle haben es mir abgekauft. Kaum war ich ein bisschen traurig, JP oder Jean-Pierre haben sie mich früher genannt. Jean-Pierre, was ist mit dir los? Alles gut, Bruder, alles gut. Und es war nicht wirklich alles gut, aber man muss ja versuchen, irgendwie dieses beizubehalten, was du dir selbst erbaust, sozusagen. Und diese DVD hat so krass zu mir gesprochen. Ich saß auf dem Sofa, hier war noch ein Sofa und da war meine Tante, meine Mama und meine andere Tante und mein Opa. Alle schauen sich das an. Und ich spüre etwas, was mir familiär war. Das war diese Gegenwart, die ich früher gespürt hatte. Und ich sagte, ey, okay, was ist das? Irgendwie kenne ich das, irgendwie ist es angenehm. Und das will mich aber zum Heulen bringen. Wie auch nicht. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie schwer ich mich... Ich habe so versucht, nicht zu weinen. So, nein, ich weine jetzt nicht. Meine Familie schaut zu. Es wäre ja voll blöd, wenn ich jetzt anfange zu heulen. Und der fing an und predigt weiter. Und ich so, nein, ich heule nicht. Und die Tränen fallen runter. Und ich so, ich heule schon. Plötzlich, ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Aber für mich war das so, ich muss mich ergeben. Es war so, als würde ich versuchen, die ganze Zeit mein Leben selbst in den Griff zu bekommen. Aber es war dieses Gefühl, ich muss mich ergeben. Und in dem Moment, als dieses Gefühl so stark war, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte, kam ich auf Knien, Hände hoch. Und ich sag, Gott, nimm mein Leben, ich muss mich ergeben. Nimm mein Leben, Jesus, Jesus, Jesus. Und fing an zu schreien und ja, ich habe geschrien und habe geweint und meine Familie haben auch geweint. Und es war so, jeder hat geweint. Ja, nichts Neues bei uns. In der Zeit kam ich in die Gemeinde, aber für mich war es so, Gemeinde, cool, Jesus, Halleluja, aber auch mein Leben. Weil ich dachte, alles beide geht so zusammen. So, ich lebe mein Leben, mach's wie ich will. Aber Jesus, du bist ja noch mit ins Boot, komm her und chill mit mir, so nachdem ich führe und du schaust nur zu. So. Und wenn ich dich mal brauche, dann komme ich mal zu dir. Kennst du dieses Gefühl? Wenn du denkst, du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen und sagst, hey Jesus, schau mal zu, wie ich es mache. So, genau so war es bei mir. Und das war jahrelang. Ich ging in die Gemeinde, aber es war nicht wirklich befestigt in ihr. Und habe nicht wirklich verstanden, warum viele Leute da irgendwie voll übertrieben haben. Übertrieben, dachte ich so, die übertreiben doch alles. Das ist alles so, oh, du bist so heilig, oh, Halleluja und so. Und chill mal dein Leben. So. Sorry, ich habe eine sehr, sehr ausgeprägte Jugendsprache. Ich habe viel mit Jugend zu tun, deswegen bin ich so. Ja. Ja, aber ungefähr mit 21 Jahren, ja, jetzt sind es fast 7, 8 Jahren werden es jetzt, hatte ich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und da komme ich zur Identität. Religion wird dich in etwas führen, was du tun musst, um etwas zu erreichen. Aber eine Beziehung führt dich zu etwas, was du tun willst. Eine Beziehung zu Gott ist komplett anders. In der Realität des Himmels zu leben, ist komplett anders als in dieser Realität der Welt. Oft sind wir so geplagt von Sorgen, Problemen, die jeden Tag und jede Woche kommen. Und wir leben in ihnen. Wenn irgendwas ist, wir haben, besonders hier in Deutschland, Halleluja, und ich preise den Herrn dafür, dass wir ein super System haben, dass wenn du krank bist, dann gibt es die Krankenkasse. Wenn du arbeitslos bist, dann gibt es Arbeitslosengeld und Arbeitsamt. Und es gibt alles, wo du hinlaufen kannst. So. Und manchmal aber kann es sehr dazu führen, dass du eher in der Realität leben willst, als in dieser himmlischen Realität, in der Wahrheit des Evangeliums. Somit, wenn irgendwas ist, das Erste, was ich mache, ich laufe mal zum Amt. Weil du weißt, du kriegst vom Amt Hilfe. Und manchmal ist es echt schwer, wenn du in so einem Luxus lebst, von dem, was uns dieser Staat Deutschland uns anbietet, und Halleluja dafür, dass man sich eher auf das fokussiert, was die Wahrheit des Evangeliums über uns ausspricht und über den Alltag, den wir leben sollten, ausspricht. Diese Begegnung mit dem Heiligen Geist war crazy. Ich will es jetzt nicht vertiefen, aber ich weiß nur, es hat mein Leben komplett verändert, ja? Komplett verändert. Ich wollte in der Gemeinde übernachten. Ich wollte nicht mehr weg. Bei uns geht die Predigt 45 Minuten, eine Stunde. Deswegen schaue ich immer auf die Uhr. Ich wollte nicht weg. Es war sowas, bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Lobpreis. Sie fingen an, Halleluja, Halleluja. Und ich, Halleluja, Jesus, ich liebe dich und ich preise dich. Und das war für mich das Schönste, was ich erfahren durfte, weil ich habe immer gehört von Prediger, ich habe eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt, nicht so, boah, Jesus, ich will es auch. Ich will es auch. Und ich glaube, das ist in der Realität des Himmels leben. Wenn die Leute irgendwas mit Gott erlebt haben, nicht sagen, boah, warum kriegt er und ich nicht? Oh, ich will auch, ne? Sondern, boah, Gott, du hast es mit dem gemacht? Ich will es auch. Ich bin genauso dein Kind, ich bin genauso dafür geboren, genau diese Sachen zu tun, weil du hast es in deinem Wort versprochen. Und das war dieser Hunger in mir. Ich war aber in einer Gemeinde, die, ich will nicht schlecht über meine Gemeinde reden, Gott bewahre. Ich glaube nur, es gibt viele Christen, die sich ihrer Identität nicht bewusst sind und leben sehr oft in Angst, in die Hölle zu kommen oder sonst was in der Art. Weil sie nicht in der Beziehung leben mit dem Heiligen Geist. Weil sie nicht verstehen, dass Gott so ein liebevoller Wesen ist, das uns jedes Mal beschenkt mit seiner Gnade. Und weißt du, als ich das abgegeben habe heute, bevor es alles begonnen hat hier, diese ganze Last, habe ich hier hinten gebetet und Gott gefragt, hey Gott, was willst du eigentlich heute so tun? So. Und ich habe ganz stark auf meinem Herzen, dass Gott Lasten mitnehmen will, die nicht euch gehören. Weißt du, Identität leben bedeutet aber auch, sich selbst leugnen. Und manchmal gehst du Probleme in dein Leben durch, dass du denkst, mit deinem Denken, nicht mit dem Veränderten, dass das alles gerade gegen dich spricht. Und du fängst an, in jede Kleinigkeit ein Problem zu sehen. Du fängst an, nicht nur, du kommst an, hast Probleme zu Hause, kommst in die Arbeit und plötzlich hast du Probleme mit deinem Chef. Plötzlich hast du Probleme mit dem Mitarbeiter, der nicht wirklich das Richtige macht. Und plötzlich hast du ein Problem in der U-Bahn mit der Jugend, die gerade zu laut ist. Merkst du was? Diese eine Sorge kann dazu führen, dass du so viele mitschleppst, obwohl es gar nicht musst. Obwohl wir es gar nicht müssen. Ich habe jetzt vor 2 Wochen eine Nachricht bekommen. Meine Mutter war, ich war in der Arbeit und mein Bruder ruft mich an und sagt, hey, ich bringe Mama gerade zum Krankenhaus. Sie hat keine Luft. Sie kriegt keine Luft. Meine Mama ist mein Schatz, Leute. Ich wusste nicht mehr, wo er vorne und hinten ist. Flo ist mein Chef. Ich so, Flo, ich muss nach Hause. Ich muss weg. Ich war komplett nicht mehr da. Ich war einfach nicht mehr da. Da habe ich beschlossen, ich gehe einfach mal kurz ins Lager. Ich bin ins Lager und ich habe gesagt, Heiliger Geist, beruhige mich, gib mir Frieden und zeig mir deine Gedanken. Und in dem Moment war es mir so ein Frieden gekommen, dass ich es nicht erklären kann, weil das kam sicher nicht von mir. Wichtig ist, also das Tolle im Heiligen Geist ist, dass du Sachen erlebst, wo du sagst, das war nicht ich. Das kann niemals ich gewesen sein. Ich kenne mich, ich weiß, wo meine Schwächen sind und trotzdem in meiner Schwachheit ist er stark. Und er hat mich beruhigt. Mein Bruder ist dann mit ihr ins Krankenhaus, haben mich angerufen, haben gesagt, ja, sie hat viele Knoten in ihre Schilddrüse und sie müssen sehen, ob es kalte oder warme Knoten sind. Okay, warme oder kalte Knoten sind. Und in diesen warmen oder kalten Knoten, warm bedeutet, dass es okay ist, dass es nicht so schlimm ist. Ich weiß, wahrscheinlich kennen sich ein paar Leute hier aus. Und kalt, dass es schon ein bisschen kritischer ist. Und ich habe einfach angefangen zu beten, kam dann nach Hause zu ihr und war am Zähneputzen und der Heilige Geist so, lass deine Schwester für sie beten. Und ich so, boah, meine Schwester, Heiliger Geist, meine Schwester, sie weiß nicht wirklich, sie schämt sich immer so für beten. Was soll ich wirklich? So, ja, lass deine Schwester für sie beten. Ich so, okay. Dann bin ich hin, habe meine Hand aufgetan und gesagt, Sarah, bete mal für Mama. Sie hat ein ganz simples Gebet gemacht. Jesus, Heilung, schenk ihr Heilung in Jesu Namen. Amen. Am 29. jetzt musste sie es checken, was für Knoten das sind. Und Halleluja, preis Jesus. Als sie da ankam, hat der Arzt gesagt, es sind überhaupt keine Knoten da. Ich weiß nicht, was ihr redet. Deine Schilddrüse geht's gut, da sind keine Knoten da. Es ist nur ein bisschen angeschwollen, aber überhaupt keine Knoten. Und eigentlich ist es gegangen, um zu wissen, ob es Knoten da waren und welche es waren. Und die Nachricht kam, es waren überhaupt keine da. Ich könnte noch 1000 andere Geschichten erzählen, was passiert ist, nachdem ich die Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt habe. Und wenn du mit ihm gehst, wie Sachen sich verändern, wie deine Sicht sich verändert auf die Probleme und auf all das, was du durchmachst. Und ich glaube, ich würde gern kurz dafür beten, besonders für Lasten, die wir mitnehmen, die gar nicht uns gehören. Halleluja. Praise Jesus. Ich glaube, Gott lädt dich heute ein, in seine Realität zu leben. Dass du nicht mehr geplagt wirst von deinen eigenen Gedanken oder von Gedanken, die von außen kommen, um dich zu zerstören. Ja, Gedanken, dass du deinen Abschluss nicht schaffst. Gedanken, die dich zerstören wollen, auch im familiären Bereich. Gott lädt dich ein. Heiliger Geist, du bist willkommen, jetzt zu wirken. Nimm jede Last mit. Nimm jede Last mit, Heiliger Geist.